Galater 4, Vers 8 bis 31. Das ist jetzt ein ganzes Stück, aber immer wieder geht es ums gleiche Thema. Wir haben ja erlebt, wie Paulus mit Leidenschaft und Schärfe hier sagt, es geht nicht einfach, dieses jüdische Gesetz so zu verbinden. Und wir haben immer wieder gemerkt, dass der Galaterbrief sich nicht bloß gegen Leute wendet, die das Gesetz, das jüdische Gesetz, so streng nehmen, sondern es sind alle Dinge, die wir neben die Erlösungstat Jesu setzen. Jesus und, ob das jetzt religiöse Bräuche sind, die wir wichtig nehmen, äußere Formen, aber auch Gesetzesverordnungen, war immer Jesus allein. Es gibt viele Leute, die dafür sind, dass man von Jesus redet, aber dann sagen sie, ja, das ist schon recht. Aber jetzt ist auch ganz arg wichtig, dass du in unseren Verein beitrittst. Jetzt ist ganz wichtig, dass du folgendes Erlebnis machst. Jetzt ist ganz wichtig, dass du dich dieser Sache unterziehst. Und nur wenn du das hast, hast du Jesus richtig. Und dem müssen wir widerstehen. Nein, Jesus allein. Ist die Mitte meines Glaubens und allein. Sein Tod für mich macht mich gerecht vor Gott. Und es ist immer durch 2000 Jahre so gewesen, dass Leute gesagt haben, ja, aber es ist auch wichtig, dass ich jetzt noch diese und jene Lehre dazu habe. Nein, das ist nicht wichtig. Ich brauche allein die Gnade Jesu, der mich löst. Vom Tod, von der Schuld. Also, wir kommen ja immer wieder auf die gleichen Themen und früher habe ich Ihnen das Büchlein sehr empfohlen und Sie haben da lieb und treu das auch angeschafft, wo ich sagte, es gehört zu den 10 wichtigsten Büchern, die man in seinem Bücherschrank haben kann. Das ist das kleine Taschenbuch Ganz aus Gnaden von Charles Haddon Spurgeon. Ganz aus Gnaden, da beschreibt er das. Allein Jesus, der für mich starb, das ist der Grund meines Heils. Und da gibt es nichts daneben und kann es nichts mehr geben, was irgendwie dazukommen muss. Und das ist immer wieder, dass Leute da, die Leute durcheinander bringen und sagen, du musst jetzt noch dies und jenes noch dazu nehmen, dass du das hast. Aber jetzt lesen wir diesen Abschnitt. Aber Charles Haddon Spurgeon, Spurgeon geschrieben. Spurgeon, ein Taschenbuch im Brockhaus Verlag. Es ist ja auch, glaube ich, immer wieder an unserem Büchertisch noch da. Kostet 6,80 Mark oder so. Ganz aus Gnaden, in immer neuen Worten, ganz schlicht beschrieben. Das war der größte Prediger im vorigen Jahrhundert, der nie eine Bibelschule besucht hat. Nie. Der größte Prediger Englands war, vor 22.000 Menschen gepredigt hat, ohne Lautsprecher. Wie das früher gemacht haben, das war noch Stimmkultur im Crystal Palace in London und immer nur Jesus verkündigt hat. Seine Predigten wurden gekabelt bis nach Australien und sind dort in den Zeitungen abgedruckt worden. Und doch ein Mann, der auch das durchlitten hat, was heute Abend drankommt, die Nöte. Er war ein junger, brennender Prediger, der aber immer sich dagegen gewehrt hat, dass das nur eine Emotion sei, der immer Lehre wollte und sagte, wenn ich das Feuer der Erweckung durch die richtig guten, festen Brennstoffe der Lehre am Brennen gehalten wird, hat es keinen Wert. Er war in einer Versammlung, ich weiß nicht wie viel, 6.000, 8.000 Menschen im Gottesdienst, war alles gedrückt voll und da waren Feinde drin, Feinde Christi. Und die schrien plötzlich in dieser Versammlung, Feuer. Es war der schlimmste Schock für den jungen Prediger. Er sah, was sich zugetragen, die Leute stürzten in den Ausgang. Er blieb oben bis zum Schluss. Es gab viele Tote. Es hat nirgendwo gebrannt. Und es war bis zum Schluss ihm ein Albtraum, auf der Kanzel oben, dass wieder sowas passiert. Und er sagt, man kann nichts tun. Ich versuchte, die Menschen noch zu beruhigen. Und man sieht, wie der Feind umhergeht. Es gibt auch die Biografien von Charles Haddon Spurgeon. Und es ist ja eindrucksvoll, wie er die größten Anstöße bewirkt hat. Ich habe mir viel dieser alten Bücher gekauft, die man eigentlich nur im Antiquariat heute um teures Geld kaufen kann. Einige sind ja neu erschienen. Es gibt ja eine ganze Kassette, so eine ganze Buchkassette mit vielen Ausgaben, sehr günstig von Spurgeon, auch in den Buchhandlungen. Wir haben auch das Andachtsbuch von ihm da, Scheckbuch des Glaubens und so weiter. Aber was immer wieder eindrucksvoll war, wie er dann bis ins Alter sagt, er starb sehr früh mit 50 Jahren, nur wenig über 50 Jahren, an einem schweren Asthma, er ging immer wieder an die, damals an die Côte d'Azur, Mittelmeerküste den Winter über, um dem englischen Nebel zu entfliehen. Aber wie er sagte, ich komme immer mehr auf das eine, was mir ein Leben hält. Jesus starb für mich. Und das ist immer wieder die Botschaft, die durch Ludwig Hofackers Predigten sich zog. Und immer wieder das hat Erweckung und neues Leben gegeben. Und das war dem Paulus wichtig und Sie werden das überall auch wieder finden. Wir lesen jetzt Galater 4, Vers 8 bis 31. Aber zu der Zeit, als ihr Gott noch nicht kanntet, dientet ihr denen, die in Wahrheit nicht Götter sind. Als ihr den lebendigen Gott nicht gekannt habt, dann dienen sie eben damals in Kleinasien ihren heidnischen Göttern, Götzen. Nachdem ihr aber Gott erkannt habt, ja vielmehr von Gott erkannt seid, wie wendet ihr euch dann wieder den schwachen und dürftigen Mächten zu, denen ihr von Neuem dienen wollt? Ihr haltet bestimmte Tage ein und Monate und Zeiten und Jahre. Ich fürchte für euch, dass ich vielleicht vergeblich an euch gearbeitet habe. Werdet doch wie ich, denn ich wurde wie ihr, liebe Brüder. Ich bitte euch, ihr habt mir kein Leid getan. Ihr wisst doch, dass ich euch in Schwachheit des Leibes das Evangelium gepredigt habe beim ersten Mal. Und obwohl meine leibliche Schwäche euch ein Anstoß war, habt ihr mich nicht verachtet oder vor mir ausgespuckt, sondern wie einen Engel Gottes nahmt ihr mich auf, ja, wie Christus Jesus. Wo sind nun eure Seligpreisungen geblieben? Denn ich bezeuge euch, ihr hättet, wenn es möglich gewesen wäre, eure Augen ausgerissen und mir gegeben. Bin ich denn damit euer Feind geworden, dass ich euch die Wahrheit vorhalte? Es ist nicht recht, wie sie um euch werben. Sie wollen euch nur von mir abspenstig machen, damit ihr um sie werben sollt. Umworben zu werden ist gut, wenn es im Guten geschieht, und zwar immer und nicht nur in meiner Gegenwart, wenn ich bei euch bin. Meine lieben Kinder, die ich abermals unter Wehen gebäre, bis Christus in euch Gestalt gewinne. Ich wollte aber, dass ich jetzt bei euch wäre und mit anderer Stimme zu euch reden könnte, denn ich bin irre an euch. Und jetzt kommt noch ein etwas schwieriger Abschnitt. Hier argumentiert er für Menschen, die aus dem Judentum kommen. Er zitiert das Alte Testament. Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, den einen von der Magd, den anderen von der Freien. Aber der von der Magd ist nach dem Fleisch gezeugt worden, der von der Freien aber Kraft der Verheißung. Die Araber kommen ja von der Hagar her und vom Ismael und die Juden vom verheißenen Sohn. Isaac. Diese Worte haben tieferen Bedeutung, denn die beiden Frauen bedeuten zwei Bundesschlüsse. Einen vom Berg Sinai, der zur Knechtschaft gebiert, das ist Hagar, denn Hagar bedeutet den Berg Sinai in Arabien und ist ein Gleichnis für das jetzige Jerusalem, das mit seinen Kindern in der Knechtschaft lebt. Aber das Jerusalem, das droben ist, das ist das Freie, das ist unsere Mutter, denn es steht geschrieben, sei fröhlich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst, brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht schwanger bist, denn die Einsame hat viel mehr Kinder, als die den Mann hat. Ihr aber, liebe Brüder, seid wie Isaac, Kinder der Verheißung. Aber wie zu jener Zeit der nach dem Fleisch gezeugt war, den verfolgte, der nach dem Geist gezeugt war, so geht es auch jetzt. Doch was spricht die Schrift? Stoß die Magd hinaus mit ihrem Sohn, denn der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. So sind wir nun, liebe Brüder, nicht Kinder der Magd, sondern der Freien. Also, es geht immer wieder um den gleichen Punkt. Christ wird man durch Jesus Christus. Christ wird man, indem man Jesus Christus als seinen Herrn erkennt. Und Sie merken, ich gehöre Jesus, er soll mein Leben bestimmen. Und das ist plötzlich eine Wende. Im Vers 8 sagt Paulus, damals war es in eurem Leben ganz anders, aber jetzt, Vers 9, ihr habt Gott erkannt und Gott hat euch erkannt. Ganz wichtig, dass man in seinem Leben unterscheiden kann und sagen kann, ich habe in meinem Leben Jesus gefunden. Für uns ist das ja die entscheidende Stunde. Jetzt gibt es manchmal Probleme, die sagen, ich kann das nicht auf das Datum datieren. Brauchen Sie nicht auf das Datum datieren können. Aber Sie müssen wissen, ob es in Ihrem Leben das gibt. Einst war ich fern von Gott, heute gehöre ich Jesus. Er ist mein Herr. Wenn Sie das nicht sagen können, möchte ich Sie bitten, dass Sie diese Klarheit in Ihrem Leben suchen. Jesus ist mein Herr. Wer Jesus kennt, kennt Gott und den kennt Gott. Zudem wird sich der Vater bekennen am jüngsten Tage. Darum ist es wichtig, dass ich in meinem Leben zu der Klarheit durchdringe. Das ist die höchste Stufe des Glaubens, die man erreichen kann. Ich bin ein Kind Gottes geworden, weil Jesus mich angenommen hat. Also Vers 8 und Vers 9 ist das wieder beschrieben. Damals, einst und jetzt ist ein Grenzpfahl und jetzt ist ein Unterschied gemacht. Damals und jetzt ist in unserem Leben eine große Wende geschehen. Und dann sagt Paulus, damals dientet ihr, früher wem denn? Irgendwelchen Mächten. Wem habt ihr gedient? Das kann ganz verschieden sein. Ob ich dem Aberglauben diene oder einer Götzenreligion oder ob ich meinem Ich diene, meiner Selbstsucht, ob ich mich von meinen Gedanken bestimmen lasse. Heute möchte ich allein Jesus als meinen Herrn haben. Sonntag hat es uns alle sicher wieder getroffen, wie Paulus das eng sieht. Ich zähme meinen Leib, möchte die Zügel meines Herrn haben, der mich in der richtigen Zucht hält. Jetzt möchte ich ihm dienen mit meinem Leben, mit allem, was ich bin. Für gläubige Leute kommt eine Gefahr, kaum sind sie Christ geworden, dass sie wieder zurückgehen und in ihrem Leben plötzlich neue Dienstherren suchen. Die Galater haben den Dienstherrn Gesetzeserfüllung gesucht, jüdische Religionsgesetze wieder aufzunehmen, die im alten Bund drinstehen. Wir sehen das nachher im Vers 10, um was es ihnen ging. Ihr haltet bestimmte Tage ein und Monate und Zeiten. Ja, ist das nicht wichtig? Ich darf Ihnen sagen, wenn es Ihnen wichtig wäre, die Sabbatordnung, manche Leute bringen das hier um, und es gibt auch Eifer um die Ordnung des Fleischessens und Nichtfleischessens, für mich ist das nicht der Punkt. Für mich ist nicht das der Grund. Weil es im Glaubensleben nicht um diese, Paulus nennt es, Elemente geht. Es geht nicht um diese Elemente, denen wir dienen. Bei jungen Leuten, die zum Glauben gekommen sind, passiert es, kaum sind sie zum Glauben gekommen, dann werden sie ganz rigorose Fanatiker. Da werden sie manchmal ganz krank. Also wir haben schon tolle Sachen erlebt. Ich denke, eine Familie, wo wir viel um den Mann gebetet haben, wir haben gedacht, das ist nimmer möglich. Die Frau kam immer allein in die Bibelstunde, schon viele Jahre her, dass sie hier waren. Und dann geschieht das Wunder, mit dem keiner mehr gerechnet hat. Der Mann hat sich Schlag auf Fall bekehrt, sitzt plötzlich im Gottesdienst, 3 Sonntage. Und dann brach es aus ihm heraus. Alles Götzendienst, was in der Hofacker Kirche passiert, wegen der Kindertaufe. Sie haben es nicht gehört, was sie bei der Kindertaufe sagt, dass keiner als Ruhekissen das gebrauchen kann. Nein, ich habe jetzt meine reine Gemeinde gefunden. Seitdem lebt er in einer Sekte. Oder wie man es in Sondergruppe fröhlich, möge er beim Herrn bleiben. Aber es ist immer eine Gefahr, dass Menschen, die kaum Jesus entdeckt haben, in der ersten Freude, sich ganz leidenschaftlich auf irgendwelche Randpunkte stürzen. Haarfrisuren, Rocklängen, irgendwelche Aha, jetzt haben wir irgend noch eine Sache mit dem Schweinefleisch oder noch eine rituelle Vorschrift, die ist wichtig. Und die haben wir, die hast du nicht, also ich bin über dir. Ich weiß es, dass es bei vielen Menschen leider auch so ist, dass sie etwa die Gabe des Zungenredens so benutzen als ein Eliteereignis. Sie sehen noch den Mann, der ja uns 3-mal den Gottesdienst gestört hat, sogar eine Konfirmation, dieser Pfingsteifer, der als erstes draußen vor der Kirche gefragt, können Sie denn in Zungen reden? Als ich sage, natürlich, war er völlig konsterniert und hat gesagt, er glaubt mir es nicht. Das kann für ihn gar nicht sein. Warum denn nicht? Die Pfingstler verstehen ganz Unterschiedliches unter dieser Gabe selber und es gibt ganz unterschiedliche Dinge. Es gibt auch Pfingstler, die sagen, dass das stille Beten schon ein Zungenreden sei. Also, sehen Sie, da gibt's Leute, die sich draufstellen und sagen, ich hab das hast du nicht und darum bin ich über dir. Warum sich Menschen auf das so stürzen? Weil sie irgendwie den Glauben für einen machbaren Weg finden wollen. Und dann können sie ihn gehen. Und Paulus sieht das als einen ganzen Abfall von Christus. Obwohl die ja sagen, wir haben doch Christus behalten. Es geht dann immer so, dass sie sagen, das ist immer noch das Erste. Das Kreuz Jesu ist ganz wichtig. Aber das andere ist uns auch wichtig. Das andere ist uns auch wichtig. Und dieses Und, achten Sie mal, wie dieses Und immer wieder kommt. Dieses Und ist letztlich doch so, dass das Christus allein so nicht mehr stehen kann. Und an der Stelle wird es schlimm. Es gab doch in der mittelalterlichen Kirche vor der Reformation überhaupt nie einen Priester, der die Versöhnungstat Jesu bestritten hätte. Aber sie war zugedeckt, sie war so verschüttet, dass sie unwirksam war in weiten Teilen. Obwohl ja, wie ich Ihnen sagte, an Thomas von Kempen oder an Johannes Huss in Prag gewirkt hat. Es gab ja viel, die Waldenser haben gewirkt und es gab ja viele geistliche Aufbrüche auch. Es gab ja Reformbestrebungen auch in den Klöstern. Wenn wir nur an die Klinizenser denken oder was es alles gab. Und trotzdem war es verschüttet immer wieder durch dieses andere, durch eine Werkgerechtigkeit. Und das war ja Luther so eine Not, dass die Leute meinen, sie können es mit ihrem Gehorsam erfüllen, wo es Christus allein mir schenken kann. Und ich kann es nur aus Gnaden nehmen. Und deshalb sagt Paulus, Vers 11, vergeblich. Wenn ihr diese anderen Dinge neben Christus stellt, ist alles, was ihr bisher mit Christus erlebt habt, umsonst und vergeblich. Vergeblich. Ihr wendet euch wieder den schwachen und dürftigen Mächten zu, im Vers 9, denen ihr dienen wollt, von neuem dienen. Ihr wollt es nämlich wie im Heidentum. Da sagt man, ich kann selber mit meiner eigenen Leistung erfüllen. Kein Mensch kann das. Und die Gnade allein, das ist durch die Jahrhunderte durch immer wieder ein Wort gewesen. Allein die Gnade. Allein Jesus und allein die Schrift. Und dann kommt der andere und sagt, aber die Propheten kann es doch geben. Aber allein die Schrift wird mir den Weg zum Heil weisen. Dann interessieren mich die Prophetien nicht mehr. Welche Bedeutung sollen sie denn haben? Wenn Christus allein der Mittler ist, was soll denn dann noch mitteln können, wenn er es allein ist? Die katholische Kirche hat nie bestritten, dass Jesus eine wichtige Bedeutung hat. Aber die Maria stand eben doch als Heilsmittlerin plötzlich daneben. Und ist bis heute vielen so im Weg, dass sie Christus nicht aufnehmen können. Das ist uns eine Not. Und wenn Sie es einmal aus der Nähe erleben, dann wissen Sie, wie es eben um dieses Allein geht. Und da müssen Sie sich entscheiden und sagen, also entweder ist es so mit dem Allein oder es ist nicht so. Paulus sagt, ich habe sonst vergeblich an euch gearbeitet. Und mir ist interessant, wie jetzt jeder Abend an diesem Dienstag, wo wir den Galaterbrief nehmen, uns immer weiter hier hineinführt in das Herz des Evangeliums. Es gibt viele, viele Dinge. Die sind schön. Es sind Leute, denen das wichtig ist. Die mögen sich dran freuen. Und wir wollen das ihnen nicht nehmen. Die Kerzen im Gottesdienst und die Liturgie und die Bilderwand der orthodoxen Kirche und das Priesteramt und die Freude am Vatikan. Und mögen sie fröhlich sein. Aber es darf das Christus allein nicht verdecken. Es darf das Christus allein nicht verdecken. Dass Christus allein mein Retter ist. Denn wenn ich das mit meinen eigenen Leistungen schaffe, ob das nun meine Gesetzestreue, mein Eifer und meine Hingabe ist, dann ist das ein Weg, auf dem ich selber selig werden muss und den schaffe ich nicht. Vers 12 zeigt deutlich, dass es zwischen dem Paulus und der Gemeinde in Galatien überhaupt, den Gemeinden in Galatien überhaupt keine Spannungen gab. Er hat sie nicht verletzt, sie wurden nicht verletzt. Es geht nicht um irgendwelche menschlichen Spannungen. Ich bitte euch, ihr habt doch mir kein Leid getan. Ihr habt doch mir kein Leid getan. Ihr wisst doch, dass ich euch in Schwachheit des Leibes das Evangelium gepredigt habe beim ersten Mal. Warum erwähnt Paulus in dem Zusammenhang plötzlich seine leibliche Schwäche? Wer mit war auf dem Michelsberg, hat sich gewundert, dass wir ja überall beim Paulus immer wieder die Betonung finden von seiner Schwäche. Paulus hat genau dort, wo die Menschen ihm das abgesprochen haben, gesagt haben, wir nehmen deine Lehre nicht mehr ab, hat er immer darauf verwiesen und gesagt, ich bin doch ein ganz Schwacher. Wenn eigentlich gemeint, dass er sagt, ich muss euch mal meine Kraft zeigen. Und Paulus hat gesagt, ich bin ein ganz Schwacher. Er hat von seiner Krankheit viel gesprochen. Auch hier redet er ja von einer Lage, in der die Leute ihm sogar alles gern gegeben hätten. Man hat sogar draus getippt, er sei vielleicht augenkrank gewesen. Er hätte vielleicht Epilepsie gehabt, dass sie ihm hätten die Augen ausreißen wollen, ihm geben wollen. Ich weiß nicht, ob man das so deuten kann, das ist gar nicht wichtig. Es muss jedenfalls so bewegend gewesen sein, dass die Leute Mitleid mit dem Paulus haben gesagt, das ist ein ganz armer Tropf. Am liebsten hätten sie noch ihre Augen ihm geschenkt. Das müssen sie wissen. Wo das Evangelium Siege errungen hat, war es immer so in ganzer Schwäche. Nie in Größe und Macht. Wo die Christenheit stark und mächtig war, war sie meist ohne Frucht. Noch nie war die Kirche Jesu Christi so reich wie heute die Kirche in Deutschland. Und sie ist eine ohnmächtige Kirche. Noch nie hat sie so viel Theologie, so viel Beamte, so viel Mitarbeiter gehabt. Die Kirchen sind der größte Arbeitgeber in der Bundesrepublik. Ich glaube, 500.000 Menschen verdienen durch die Kirche und ihre Sozialdienste ihr Brot. Kraftlos. Weil das ist nicht die Kraft der Kirche. So war es im Mittelalter genauso. Und dann passiert es, dass irgendwo ein schlichter, schwacher Mensch mit allen Fehlern im Auftrag Jesu einen Dienst tut und es gibt Bekehrung. Der Geist bestätigt die Schwachheit. Der Paulus war ein körperlich angeschlagener Mensch. Er war ein kleiner Mann. Er war auch in seiner ganzen Erscheinung überhaupt nicht imponierend. Und ich verstehe immer wieder unsere jungen Leute, die sind natürlich ganz arg angetan, auch wenn wir heute in Evangelisationen ein Schauelement bringen. Ich würde auch gar nicht so rigoros sein und sagen, das darf alles nicht sein. Aber ich bin sehr dankbar, dass wir ungelogen die schlichteste Kirche von Stuttgart haben hier. Mit ihren unmöglichen Bänken, wo sie sich jedes Mal bald die Rückenschmerzen hole. Aber der Herr segnet auch die Schlichtheit. Komisch. Und der Herr segnet auch das schlichte Zeugnis. Und wir sollten auch gar nicht mehr machen, als wir sind. Wir sind Menschen mit einer schwachen Sprache, mit allen grammatikalischen Fehlern. Im Himmel möchte ich nochmal richtig Deutsch lernen, dass man auch die Sätze besser formulieren kann. Aber es ist oft gar nicht so, dass wir alles brauchen. Der Herr segnet manches, was in aller Schwachheit getan wird. Und das werden Sie erleben, wo Sie im Dienst tätig sind. Paulus betont das bei diesen Leuten, die immer meinen, es käme aufs Machen an. Gott bekennt sich zu den Schwachen. Und alles, was Paulus gewirkt hat, hat er gewirkt in einem Menschen, der an den Rand des Todes gedrückt war. Jetzt würde ich gerne mit Ihnen noch einmal im Gedanken so durchgehen, wo sind denn die großen Aufbrüche passiert in der Christenheit? Vielleicht werden wir einmal sagen, die große Segenslinie der russischen Gemeinden hat in dem Augenblick aufgehört, wo die Verfolgung aufgehört hat. Was waren das für bewegende Geschichten, als wir noch Bibel nach Russland transportiert haben? Nicht, dass wir das wollten, noch einmal die Verfolgungszeit. Waren das nicht große Zeiten, auch der Kirchenkampf im Dritten Reich, wo Dinge sich geklärt haben in der großen Barmer Erklärung, dass wir Jesus, dem einzigen Wort Gottes, zu folgen haben und es kein anderes Wort gibt, dem wir uns als Christen unterwerfen? Ich denke, der Aufbruch der Missionsbewegung, als wir den ersten Gemeindetag unter dem Wort im Neckarstadion gemacht haben, 1975, wir wussten gar nicht, wie das geht. Und Gott hat es bestätigt, hat auch eine Gemeinschaft geschenkt unter den Evangelikalen. Es gibt oft Christen, die sagen, du musst mit mir in eine Versammlung kommen. Das ist ganz toll. Ich sage immer, muss ich nicht. Man muss nicht alles ausprobieren. Für mich ist wichtig, wo ist die Stimme meines Herrn, wo höre ich sein Wort? Ich kann nicht alles ausprobieren im Leben. Ich muss nicht zuerst meine Oma erschlagen haben, um zu wissen, wie das ist. Nicht? Man muss nicht gelogen haben, um zu wissen, wie Lüge ist. Man muss nicht alles ausprobieren. Man kann ja nicht überall hingehen. Es ist auch nicht das dass das Gefühl das Entscheidende ist. Ich will dort sein, wo Gott wirkt. Und Gott hat heute viele Weisen zu wirken, hier und dort. Das gibt's. Wir wollen uns freuen, wo Gott wirkt. Wir wissen viele Stellen in Stuttgart, wo heute Gott am Wirken ist, mächtig am Wirken ist. Aber es wird immer sein in großer Schwachheit. Und oft sieht man es erst viel, viel später, was es war. In aller Schlichtheit, in aller Armut, in aller Niedrigkeit. Ich habe in all den Jahren, wo ich in Stuttgart war, nie die Eidlinger Schwestern kennengelernt. Als Stuttgarter ist man dran vorübergegangen an dem guten Werken. Gott segnet es. Und da war ein schlichter Hauskreis, wie die Christa von Vivan begann. Gar nicht viel. Bis heute machen sie gar kein großes Reden drüber. Es ist alles, was so in der Stille läuft. Es liegt so ein Segen drauf auf diesem kleinen Dienst im Verborgenen, der in der Treue vor dem Herrn ist, aber wo Christus selbst gegenwärtig ist durch seinen Geist. Die leibliche Schwäche gehört dazu. Und das macht auch nie etwas aus, wenn wir wissen, wir sind Menschen mit allen Fehlern, mit aller Schwachheit. Es ist doch auch immer wieder schön, wenn wir merken, wir sind versuchte Leute, in Versuchungen kämpfen, wir haben unsere Fehler, wir brauchen die Vergebung. Wir sind abhängig von der Güte Jesu, aber wir wollen doch weiter erzählen, was Jesus an uns tut. Und ich beobachte das überall, dass heute in unseren Tagen sehr, sehr viel Geistliches geschieht. Da, wo Menschen in ganzer Schwäche ihm dienen. Also ein entscheidender Punkt war, wo wir Gott erkennen, Vers 9, wo Gott uns erkennt, wo wir vor ihm offenbar sind, da brauchen wir auch keine großen Sprüche machen. Wir bleiben ein Leben lang solche, für die Jesus am Kreuz für uns gestorben ist. Und das bleibt unser Thema und von dem reden wir und das ist wichtig und das soll unser Inhalt bleiben. Was dort steht bis zum Vers 18 zeigt, wie auch damals in der Urchristenheit leider es eine wichtige Rolle gespielt hat, Menschenbindung. Prüfen Sie sich bitte selber, dass Sie nie abhängig sind von Menschen. Auch nicht von Führergestalten, auch nicht von Konfessionen. Das ist schön, für mich bedeutet es heute Abend auch sehr viel, Ihnen zu begegnen. Und Sie wissen, wie mir jeder einzelne von Ihnen eine ganz große Freude ist, der menschlichen Beziehung. Aber wir wollen aufpassen, dass unsere Glaubensbeziehung nie von menschlicher Sympathie oder Antipathie abhängig ist. Es gibt auch Dinge, wo man sich aneinander reibt, wo man sich aneinander stößt. Und das ist oft für die geistlichen Dinge gar nicht so arg wichtig. Es gibt ein Abwerben, ein Abspenstigmachen. Das hat damals in Galatien eine große Rolle gespielt. Leute haben das mit ihren Lehren begründet, die sie verkündigt haben. Diese Bindungen, die da eine Rolle spielen, mir war das immer wieder schwer, wenn ich gesehen habe, wie Leute auch gefangen waren. Früher haben sie es vielleicht noch verfolgt, wo Menschen, damals als der Stammapostel sagte, er werde nicht sterben, bevor Jesus wiederkehrt. Und so haben wir immer gemeint, wenn der mal stirbt, dann wird das Menschen die Augen öffnen. Nein, die Menschen blieben gebunden an ihre Bindungen. Es ist mir nur wichtig, dass sie an Jesus bleiben. Wir wollen jetzt nicht gegen irgendwelche Gruppen reden oder so, aber dass wir selber uns immer wieder prüfen, sind wir nur von Menschen abhängig, die uns binden. Oder lassen wir uns lösen und sind wirklich an Jesus hängend und suchen immer wieder dies, dort überall, wo wir hinkommen. Und ihn allein, wenn es im Guten geschieht, ist umworben zu werden gut. Er möchte, das war Paulus wichtiger als Ziel, Vers 19, dass Christus in uns Gestalt gewinnt. Genau das Gleiche, was wir am Sonntag hatten. Dass das Bild Christi in uns eingeprägt ist. Tolsten hat das Dietrich Bonhoeffer in seinem Buch Nachfolge ausgedrückt. Das ist übrigens auch ein Buch, an dem Sie einen ganz großen Gewinn haben, wo gegen die billige Gnade zu Felde zieht. Und sagt, Glauben fordert Bindung. Und dann schließt er dieses Buch ab, ein leicht zu lesendes Buch, aber ein geistliches Buch. Schließt er dann ab mit dem, was praktisch auch mich sehr am Sonntag zu der Predigt geführt hat. In unseren Predigtanleitungen, die es in unserer württembergischen Kirche gibt, da hat ein Mann, der früher im Albrecht-Bengel-Haus war und dann sich gelöst hat, geschrieben, er könnte nicht die Ordnungen so predigen, er könne eigentlich nur die Vergebung predigen. Und das gefällt mir bei Bonhoeffer aber so sehr, dass er auch deutlich die Verpflichtung zeigt. Das ist nicht bloß eine Vergebung, die er predigt, sondern gleichzeitig auch den Gehorsam. Und Paulus sagt, wenn ihr euch nicht löst von der Unreinigkeit, könnt ihr nicht teilhaben am Reich Gottes. Es fordert den ganzen Gehorsam und die ganze Hingabe. Und er will, dass das Bild Christi uns eingeprägt ist, dass wir Nachahmer Gottes sind, dass wir in die Spuren hineintreten und Christus unser Leben zeichnet. Es ist nie so, dass wir erst predigen dürfen, wenn wir vollkommen sind. Dann könnten wir nie den Mund auftun. Nein, wir bleiben bis zum Schluss fehlsame Menschen. Aber wir wollen darum ringen, dass Christus in uns Gestalt gewinnt. Und das ist die Mitte unseres Lebens. Und das ist die Mitte des Evangeliums, dass Christus aus unserem Leben etwas machen will. Dazu gibt es keinen Trick, dazu gibt es auch nicht ein Katalog, damit man das besser abhaken kann. Was gibt's nur? Die Gnade. Die Gnade, die unser Herz in Besitz nimmt. Die erlebte Vergebung ist immer wieder so überwältigend, dass man das weitergeben muss. Wandelt in der Liebe, hieß es am Sonntag, wie Christus euch als geliebte Kinder angenommen hat. Und genau das ist auch hier die Botschaft im Galaterbrief. Lebt das durch und setzt das um. Wenn Sie heute mit Christen reden, in irgendwelchen Gemeinden und Gruppen, werden Sie überall finden, dass Sie heute sehr viel ernsthafte Leute finden. Die sagen, ha, ihr macht es euch auch gleich da oben in der Hofacker Kirche. Ihr tut es eben immer bloß Vergebung, Vergebung, dann ist alles fertig. Wir bemühen uns, dass wir auch politisch richtig leben und wir bemühen uns, dass wir das auch durch die Tat beweisen. Wir wollen nicht bloß die Vergebung, wir wollen auch uns wirklich bemühen. Es ist fast immer wieder beeindruckend und mir bricht das Herz, wenn diese Leute wirklich sagen, wir strengen uns viel mehr an als ihr. Aber sie kommen nie an den Punkt, wo die Macht Christi in ihrem Leben wirkt. Und das ist größer als alles, was wir mit eigener Kraft machen. Und ich hoffe, dass Sie den Punkt kriegen, wo Sie sagen, ich möchte mich einfach der Kraft Jesu überlassen. Er soll in mein Leben einziehen und soll mich bestimmen. Das ist doch die neue Bewegung, die ausgeht und die einen erfüllt im Tun. Und das haben die Galater verloren. Wenn ich es noch einmal an der Reformation zeigen darf, was war denn? Was hat denn Luther wirklich gekonnt? Er konnte doch gar nichts. Sondern Christus hat sein Leben benutzt. Ich habe heute den Konfirmanden von Ludwig Nommensen erzählt, wie der unter dem Battag war. Was war denn Ludwig Nommensen? Volksschule besucht in Nordstrandisch Moor. Keine höhere Bildung gehabt. Aber dass er vor Tausenden von tanzenden Battags, die im Trance waren und ihre Menschenopfer darbringen, sagt, wenn das euer Gott ist, der Menschenblut vergießt, dann kann ich euch nur sagen, das ist nicht der Gott, der wirklich Gott, der Herr ist. Ich verkündige euch, wer Gott ist. Und stand er vor den Menschen. Und die hatten ihre Speere in der Hand und keiner rührte ihn an, weil Christus da war. Was war denn da, wo ein Bodelschwing gewirkt? Was ist denn da gewesen, wo ein Hofacker gepredigt hat? War doch nicht ein Mensch, war doch in voller Schwachheit. Und Christus war da. Diese Kraft Christi ist doch in ihrem Leben wirksam. Und wenn sie nicht wirksam ist, dann lassen sie sie doch ein. Das, was sie können, das ärgert ihre Kinder, das ärgert ihre Mitmenschen. Die werden sich stoßen an unserer menschlichen Art. Aber wenn Christus unser Leben benutzt, und ich hoffe ja auch, dass in meinem Dienst etwas von Christus rüberkommt, nicht von mir, was Christus in mein schwaches Leben hineingibt oder in ihr Leben, das sie weitergeben, das ist das Geheimnis, das wir wollen. Und darum wollen wir Christus nehmen. Natürlich ist das billig. Wie denn sonst? Aber es gibt keinen Weg, den man gehen kann und es gibt nichts Zusätzliches, sondern es gibt nur diese Gnade Christi. Übrigens, wo Christus ist, ist sein Geist. Was soll da noch anders sein? Wo Christus ist, da wohnt der neue Geist in mir, der mich erfüllt. Und da muss ich nicht irgendwohin wallfahrten. Da gibt es keine höhere Stufe und keine größere Weihe. Wir müssen immer wieder das an dieser Stelle erkennen und was wahrscheinlich in unserer Zeit wieder nötig ist, Erneuerung tut Not. Und wir sehnen uns nach Erweckung. Und das geht bei allen Christen so, dass sie Erweckung wollen. Wir brauchen Neuklarheit. Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Wir brauchen Neuklarheit. Allein das Wort der Bibel ist Gottes Wort. Und dann allein durch das Kreuz Jesu werden wir gerecht. Und wenn wir das wieder erkennen, gibt es eine Erneuerung und Erweckung. Und alles andere, fürchte ich, wird die Christenheit nur spalten. Wird nur wieder neue Gruppen bilden und neue Abspaltungen herbeiführen. An welcher Lehre und an welcher Person das sich auch immer wieder entzünden wird. Wir brauchen das gar nicht aufhalten, brauchen uns auch gar nicht mehr damit zu beschäftigen. Also dass wir immer wieder sagen, dass Christus in mir Gestalt gewinne. Und ganz gleich, wo wir dazugehören und wie wir das denken. Aber das soll uns wichtig sein. Und da geht es nicht um Mitgliedschaften und da geht es nicht um Sondererkenntnisse, sondern dass Christus in uns Gestalt gewinnt. Dann sind wir Leute, die Christus im täglichen Leben erkennen, erfahren und erleben. Und nun hat Paulus noch einen Abschnitt angehängt, in dem er aus dem Alten Testament heraus zeigt, dass es auch dort so war. Uns ist die Argumentation des Paulus etwas ungewohnt, aber es war immer so, dass das Alte Testament ganz besonders geholfen hat, auch das zu untermauern, was das Evangelium sagt. Darum wird das immer so sein, erst wenn Sie das Alte Testament verstehen, dann treibt das nicht weg von der Lehre des Paulus. Es gibt ja immer wieder Theologen, die sagen, das Alte Testament widerspricht dem Paulus und die Evangelien widersprechen dem. Wir sehen nur die Einheit. Und Paulus sagt, es geht uns um die neue Welt, um das Jerusalem, das droben ist. Wir freuen uns auf das neue Jerusalem. In diesen Tagen kann man sich ja dem gar nicht entziehen, dass man immer wieder beim Zeitunglesen oder beim Nachrichtenhören tief Atem holt. Frau Wunderlich hat das schöne Büchlein von Peter Hane gegeben über Israel. Wenn man einfach diese biblischen Durchblicke wieder hat, wie uns Gott draufstößt, sogar durch die ganzen einfachen Weltnachrichten. Wie da das sich erfüllt, was er in seinem Wort gesagt hat, mit Israel. Mir ist bei Israel immer wichtig, dass die Sammlung Israels an einer Stelle die größte Lücke hat. Nämlich, wie kriegt ein Jude Vergebung? Das war im alten Bund das Wichtigste. Und der Abraham hat seine Opfer dargebracht. Die Juden können nicht mehr opfern, weil der Tempel nicht mehr da ist. Seit 2000 Jahren kein Opfer mehr. Sie haben kein Lamm mehr dargebracht. Das einzige Lamm ist geopfert. Jesus ist das Passahlamm. Es gibt keine andere Vergebung. Ich habe es Ihnen immer erzählt an dem jüdischen Dozenten für Geschichte, der uns mal geführt hat auf einer Reise und hat uns mit gewitzelt, wie wir durch Jerusalem gingen. So, ihr Christen habt es ja leicht mit Vergebung. Das heißt, Sie sind doch Jude. Was steht denn im Alten Testament drin über Vergebung? Haben Sie vergessen? Ich will für meine Schuld selber gerade stehen. Sagen, da kennen Sie alles, Ihre Schrift aber nicht. Ich sage, nicht Altes Testament, Ihre Schrift nicht. Aber es gibt kein Opfer mehr. Genau die ganze Mitte Ihrer Religion ist ausgehöhlt. Sie haben nur noch die Tora, das Gesetz. Und wenn Sie dann sehen, mit welch einem Eifer die Leute ihre Löckchen binden und wie sie ihren Hut nicht runternehmen und wie sie das machen und alles erfüllen wollen. Und dann drängt es uns immer wieder, wir als Deutsche können den Mund überhaupt nicht aufmachen. Unter der Last der deutschen Geschichte an den Juden. Und dann denken wir dran, Christus aus dem Volk der Juden, der Heiland ist und der Sohn Gottes und der Retter. Das ist der Punkt, auf den auch die Tora zuläuft. Denn durch die Tora wird kein Mensch selig. Es ist bloß ganz aus Gnaden, allein aus Gnaden, der einzige Weg zur Erlösung. Einen anderen Weg gibt es nicht. Jetzt will ich am Schluss einfach noch den Punkt sagen, wo ich die Hauptnot immer wieder sehe. Wir sagen immer wieder, die Vergebung Jesu ist ganz gut, die habe ich gebraucht, als ich zum Glauben kam. Aber jetzt in meinem Leben, ich weiß nicht, wo bei Ihnen der Punkt ist, ist es bei Ihnen die Unreinigkeit, von der am Sonntag die Rede war? Sind Sie gebunden an der Alkohol? Sind Sie im Streit lebend? Sie sagen, da muss ich arbeiten. Sie können arbeiten, wie Sie wollen. Wenn Sie es nicht vor Jesus bekennen als Schuld und seine Vergebung drüberlegen, kriegen Sie den Bann nie los. Kommen Sie nie frei. Ist auch schön, wenn man es dann in einer Aussprache tut und sich löst von Dingen, die einen belasten. Aber mit eigener Kraft kann man es nicht tun. Und das ist die Not so vieler Christen. Sie wissen von Jesus, sie hören sie, das jedes Mal neu und werden draufgestoßen. Und es könnte sogar heute Abend sein, dass ich es wieder gehört habe. Aber jetzt muss ich mit meiner Sache selber fertig werden. Und dann kämpfen sie, wie ein Mönch kämpft in seiner Zelle und sagt, ich muss selig werden. Sie können es gar nicht. Sie wären der Erste, der es geschafft hätte. Sie können nur niederknien und sagen, Herr, danke, dass du für mich gestorben bist. Und dass du allein mich frei machen kannst von dieser Sache. Du allein kannst mein Leben umwandeln. Und du kannst mein Leben neu machen. Wir werden das dann noch hören, wie das ist, wenn der Geist Gottes in uns wirkt. Der Liebe, Freude, Friede, Geduld wirkt. Aber das ist die Kraft Christi in unserem Leben. Die wollen wir haben. Und nicht neue Werkerei. Es ist heute unter den Christen in der Tat so, dass unheimlich viel Gesetz ist. Viel Forderung. Da wird den Leuten gesagt, das muss man auch noch tun. Und mehr opfern und mehr Hingabe, mehr Dienst tun, mehr Einsatz. Nee. Mehr Christus. Und wo Christus ist, da sind die Taten. Wo Christus ist, da ist Leben und Wirksamkeit. Da verströmen Menschen sich hin für Christus. Ich habe am Sonntag im ersten Gottesdienst ganz vergessen, dass Paulus das schöne Bild hatte, vor einem guten Geruch sollten wir werden. Ein schönes Parfüm. Was Wunderbares. Ein Duft, den Christus in unserem Leben wirkt. Bei mir stinkt es immer so viel. Und wenn Christus in mir wirkt, dann gibt es einen Duft, wo die anderen Menschen anzieht. Und um das, wo wir beten, dass wir ein gutes Parfüm Christi werden, das ausstrahlt. Und da kann ich mir immer nur ihm übergeben. Durch die Gnade wird das gewirkt. Und darum ist das gar kein bedrückendes Thema. Das sagen eben die, die es nie begriffen haben, dass du redest immer Sünde und du machst uns zuerst fertig. Mach doch nicht fertig. Wir sind doch fertig. Sind Sie nicht fertig heute Abend? An so einem Abend, wo Sie sagen, was ist noch mein Leben? So viel falsch gemacht. Und bin so kraftlos. Aber Gott nimmt sie an und hat sich in Christus für sie erklärt. Und er hält ihr Leben für wichtig und will durch sie hindurch wirken. Sie können Großes tun, wenn sie sich der Kraft Christi überlassen. So, das war heute Abend zu dem Galater 4. Und in Kürze auch noch ausgelegt, die hinteren Verse. Aber es ist immer wieder schön, wenn man dahin gestoßen wird.